SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Dr. Matthias Diet. Herzlich willkommen.
Wunderschönen guten Morgen und vielen Dank für die nette Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt gerade gehört von Ihnen, und das finde ich sehr, sehr amüsant, deswegen möchte ich es gerne aufgreifen. Sie haben heute Morgen, als Sie hier angekommen sind, gleich mal 2 Autogramme geben müssen. War das überraschend?
Total. Autogramme zu geben ist eigentlich etwas, was so richtigen Stars vorbehalten ist. Und wir haben das hier und da auch gemacht in unserer aktiven Zeit. Aber natürlich nie so viel. Und jetzt nach 40 Jahren, dass da jemand weiß, heute kommt der Diet und der erzählt was und dann mit alten Sachen kommt, ach, das war rührend.
Jetzt müssen wir ein paar Leute an der Stelle wahrscheinlich mal abholen. Wer ist denn der Diet? Genau, Matthias Diet, Sie sind Rechtsanwalt heute, haben eine Kanzlei in Köln, spezialisiert auf Urheber- und Medienrecht. Und früher mal, da waren Sie, wollen Sie es eigentlich mal selbst beschreiben?
Ja, gern. Was war ich früher? Ich war ein langhaariger Heavy-Metal-Gitarrist, der in der, ich sag mal, deutschen Bundesliga der Metal-Bands in den 80ern bis rüber in die Anfang der 90er in Heavy-Metal-Bands gespielt hat und damit sogar sein Geld verdient hat.
Mhm. Da sind Sie das Autogramme geben jetzt, aber weil Sie ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr dabei sind, eigentlich gar nicht mehr gewöhnt.
Ich bin das nicht mehr gewöhnt. Ich unterschreibe jetzt Schriftsätze, aber keine Autogramme in der Rede.
Und wie geht's Ihnen damit?
Aber mir geht es hervorragend damit. Ich habe mit der Musik aufgehört, relativ spät, als ich 27 war. Mhm. Da war so die Zeit des Heavy Metal oder des Hard Rock, wie wir ihn mit langen Haaren damals gespielt haben und mit dem wir auch leidlich erfolgreich waren. Die war so ein bisschen vorbei. Da kam der Grunge, das war Anfang der 90er. Dann kamen die 90er, war ein dunkles Jahrzehnt für Heavy Metal sozusagen. Da gab es nicht viel, da war viel Suche. Und in der Zeit habe ich Jura studiert. Da habe die Haare abgeschnitten, die Gitarre an den Nagel gehängt und meine Karriere war da erstmal vorbei. Habe ich aber selber so entschieden. Als schwäbischer Junge musste man noch was Gescheites lernen.
Ja, damit haben Sie uns eigentlich jetzt einen schönen Abriss gegeben, worüber wir alles sprechen werden in den kommenden 2 Stunden. Sie sind geboren in Ulm und tatsächlich ja hier auch mit der Stadt vertraut, denn Sie haben auch mal in Stuttgart gewohnt.
Ich habe in Stuttgart gewohnt, ja. Ich habe in Stuttgart-Hohenheim studiert. Mein erstes Studium, ich weiß nicht mehr, 2 oder 3 Semester Wirtschaftswissenschaften. Dann aber abgebrochen, weil der Ruf von Udo Dirkschneider kam, ins Rheinland zu ziehen und seiner neu gegründeten Band UDO beizutreten. Das habe ich natürlich gerne gemacht, habe alles abgebrochen, Studium vorbei, hat meine Mutter gesagt, so Auto ist voll mit Gitarren und Verstärkern, ich fahre jetzt nach Köln, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme.
Ja, Sie sind einfach da geblieben.
Genau.
Trotzdem sind ja gebürtiger Ulmer, ist da noch viel Verbindung da dann in die Heimat?
Ja, natürlich. Meine Mutter lebt nach wie vor in Ulm, also in der Nähe von Ulm. Ich habe jetzt seit einigen Jahren wieder mit meiner ersten Band, Gravestone, mit der wir Anfang der 80er erste Erfolge erzielt haben und Platten gemacht haben. Wir spielen wieder zusammen. Ja, alte Männer machen jungen Heavy Metal, damals jungen. Das ist großer Spaß. Mhm. Und ich bin regelmäßig in der alten Heimat und habe immer natürlich noch auch viele Freunde da.
Mhm. Und die hören jetzt ja wahrscheinlich auch ein bisschen zu. Fahren Sie mit den alten Freunden eigentlich auch manchmal nach Wacken, weil das Festival war ja gerade? Oder ist das nichts mehr für Sie?
Nein.
Stichwort also, alte Männer. wobei die auch in Wacken zugegen sind. Also das ist ja mitnichten ein Festival nur für Junge.
In der Tat, ja. Der Heavy Metal ist ja alt geworden, ja. Und viele fahren mit ihren Söhnen hin.
Ja. Ja,
also ich kenne einige, die mit ihren Söhnen hinfahren. Ich muss jetzt einräumen, dass ich selber als Zuschauer bei Wacken nicht so viel Freude empfinde. Ich war vor 10 Jahren da und habe dort auch tatsächlich gespielt als Gast bei einem UDO-Auftritt, der dort seinen 60. Geburtstag gefeiert hat. Und wir haben 4 Songs da mitgespielt und ich quasi vor meinem Anwaltsbüro nach Wacken, der einzige Anwalt in Deutschland, der vor 70.000 Leuten Heavy Metal spielt und dann wieder zurückfährt und seine Mandanten wieder betreut.
Sind Sie das sicher? Können Sie das beweisen, dass Sie da der einzige Anwalt sind, der das gemacht hat? Oder ist das eine Vermutung?
Ich fürchte, ja. Ich würde mal sagen, es gilt der Beweis des ersten Anscheins.
SWR1 Leute mit Matthias Diet. Er ist heute seriöser Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Köln. Früher mal langhaariger Metal-Gitarrist. Und das kriegen ja viele in ihrem Kopf nicht so richtig zusammen. Wie soll das gehen? Erst das eine, dann das andere oder vielleicht sogar beides gleichzeitig gewesen. Jetzt haben wir Coldplay gehört und vorhin America, Herr Diet. Und ist das so Musik, die Ihnen auch gefällt? Oder würden Sie da sagen, nee?
Also mein Musikgeschmack ist tatsächlich sehr breit. Und ich höre gerne Musik, auch die ich selber mache, also Heavy Metal von der Natur. Also meine eigenen Platten höre ich sehr, sehr, sehr selten. aber höre gerne harten Rock und Heavy Metal. Ich höre aber auch vor allem gerne Aldi Miola, so Latin-Jazz-Sachen finde ich total gut. Mhm. Ich habe mal ein Jahr am Münchner Gitarreninstitut studiert, da war alles nur kein Metal. Ich bin da sehr, sehr breit gefächert und höre eigentlich mehr andere Musik als Heavy Metal.
Dabei ist Metal doch eigentlich so hoch kunstvolle, virtuose Musik, oder ist es eigentlich, klingt es virtuoser als es ist und ist am Ende dann doch eher von der groben Gangart?
Naja, also wir waren schon, sagen wir mal, Filigraniker, ja. Also grob war eben das nicht. Wir hatten bei UDO einen Sänger, der von vielen vielleicht ein bisschen als grob aufgefasst wurde, der auch tatsächlich eine Reibeisenstimme hatte, aber...
Hat er immer noch, ja.
Der ist ja 70 und immer noch sehr, sehr aktiv und größten Respekt, ja, was der Mann alles macht.
Ja, auch eine unglaubliche Physis. Also ich empfehle, auch wenn man die Musik nicht mag, einfach mal ein Video zu schauen, einfach um diese Physis mal zu sehen.
Ja, der Udo ist der German Tank. Das war sein Spitzname, ja, der the German Tank. Und das macht er immer noch ganz fantastisch.
Mhm. Nehmen Sie uns doch mal mit, also so ein bisschen in Ihre Jugend, also um so einen komplexen Charakter zu verstehen. Erst Heavy-Metal-Gitarrist, später Anwalt. Da muss man ja mal ganz zurückgehen. Sie sind geboren in Ulm und dann kamen die 80er Jahre und dann wurden die Haare lang. Ja, soweit so gut?
Das ist richtig. In den 80er Jahren wurden die Haare lang. Die Familie fand es doof, die Verwandtschaft auf der Schwäbischen Alb noch doofer. Und je doofer die es fanden, umso besser fand ich es. Heavy Metal war, also ich habe Klavier gelernt als Kind, das fand ich langweilig und wollte Gitarre spielen, weil ich irgendwo mal eine Sendung sah, da war eine Band, die hieß The Sweet. Mhm. Und die hatten lange Haare und spielten harten Rock und hübsche
waren
Mädchen
so
tanzten
dazu. Einflüsse, kann man sagen, oder?
Kann man sagen, ja. Mein erstes Album war tatsächlich Sweet Strung Up, als 12-Jähriger, 13-Jähriger, glaube ich, weiß nicht mehr so ganz genau. Und da hatte ich mit 12 dann auch meine erste Band.
Und dann gab es in der Schule dann auch schon so den Wunsch, ich möchte gern dieses Musikerleben.
Den gab es eigentlich relativ früh, ja. Und ich habe da sehr viel drauf hingearbeitet, habe viel geübt, habe Bands gehabt. Na, ich konnte nicht Fußball spielen, damit konnte man niemand beeindrucken. Und dann habe ich gedacht, werde ich halt Musiker. Nein, Spaß.
Dann gab es erstmal eine billige Press-Sparen-E-Gitarre?
Absolut, genau. Ja. Für 60 Mark vom Oberschüler abgekauft, die billige Hertie-Caster, ja, so eine Hertie-Gitarre. Mhm. Und dann ging das so sukzessive weiter. Bands gegründet, in Bands mitgespielt. Dust hieß eine der ersten Jugendbands, die ich hatte. Und dann kam schon Gravestone.
Gab es da so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, also apropos Gravestone, da würde ich gerne Uta aus Hohenstein einmal zitieren, die also grüßt und sich auf die Sendung freut und zur Feier des Tages heute Abend mal wieder Gravestone auflegt. Sie erinnert sich an ein tolles Konzert im Adler in Oberstetten. Da waren Sie aber nicht mehr dabei, haben wir gerade extrahiert.
Ich glaube, da war ich nicht mehr dabei. Ich kann mich da nicht mehr genau erinnern. Adler, Oberstetten, Gravestone ist nach meinem Weggang ja weiter, hat weiter existiert noch eine Zeit lang.
Ja.
Existiert heute wieder, haben wir ja vorhin schon angesprochen.
Aber die Platte darfst du trotzdem auflegen heute Abend, oder?
Natürlich darf die eine Platte. Ich freue mich total, wenn jemand das alte Zeug auflegt.
Gab es da so einen Punkt in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, okay, ich glaube, ich kann das schaffen. Ich glaube, ich bin so ein Typ, der da hinkommen kann. Oder würden Sie sagen, das waren eher zufällige Wendungen im jungen Leben, die da hingeführt haben, dass Sie dann Musiker wurden?
Das ist eine gute Frage. Es gab schon einen Punkt, wo ich wusste oder fühlte, ja, ist ja mehr so eine Gefühlssache, kann ich das schaffen, ja oder nein? Es gab ja kein Reißbrett, wo ich sage, wie mache ich jetzt eine Karriere als Rockgitarrist? Hm. Es gab Punkte, wo ich merkte, dass Leute interessiert sind, dass sie es gut finden, was ich mache und mir auch zuhören. Und nicht nur auf der Gitarre, sondern auch dem, was ich machen will, wie die Band strukturiert sein soll. Es gehört ja viel mehr dazu, als nur Gitarre zu spielen. Und so bin ich dann von Gravestone zu Sinner gekommen, eine erste halbprofessionelle Band. Und da habe ich studiert in Hohenheim, war dann bei Sinner 3 Wochen an der Uni und dann erstmal 3 Wochen auf Tournee. Mhm. Und das war alles ganz schwierig. Und als dann der Ruf von Udo kam, ins Rheinland zu ziehen und seiner neu gegründeten UDO-Band da mitzuspielen als Gitarrist, da wusste ich, jetzt werde ich Profi, jetzt ist das Ziel erreicht.
Dienstagvormittag, SWR1, Leute, Matthias Don Diet ist da, Ex-Heavy-Metal-Gitarrist, unter anderem bei der Band UDO gespielt und früher mal, so gegen Ende der 80er Jahre, da klang sein Leben ungefähr so. So, Heavy Metal Fans hoffen jetzt, dass da noch mehr kommt, aber das war's jetzt erstmal für den Moment. Matthias Diet, was haben wir da jetzt gehört?
Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es jetzt leider auf den Lautsprechern gar nicht verfolgen können. Ja.
Ah.
Aber ich vermute, es war hart, laut und gerechte Musik von UDO mit hoffentlich mir an der Gitarre, wo es richtig scheppert und dröhnt.
Genau, das war es. Wir sind aber tatsächlich noch einen Schritt vorher, bevor es zu UDO ging, damals zum Udo Dirkschneider. Da gab es ja noch ein paar andere Bands. Und da waren sie auch hier in der Gegend aktiv. Wir hatten vorhin schon über Sinner gesprochen, das war Ulm, das war so die erste Band. Und auch über den Punkt, an dem sie gemerkt haben, okay, jetzt wird's ernst. Jetzt bin ich richtiger Musiker. Was war das für ein Punkt?
Also der erste Punkt, wo es ernst wurde, war die erste Tournee mit Sinner. Da waren wir im Vorprogramm von Magnum. Das war, als ich von Ulm nach Stuttgart zog und dann hier studierte.
Wobei das mit dem Studium, das ist ja immer so, da waren sie, hatten sie so eine seriöse Ader. Aber so
nein, ich war nach dem Zivildienst, irgendwas muss man machen. Ja? Die Eltern haben gesagt, wir finanzieren hier kein Heavy-Metal-Musiker-Hobby. Ja? So, konnte man auch verstehen. Also habe ich gesagt, ich studiere. Ja? Habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert in Hohenheim, weil die Benziner in Stuttgart war. Also hat mir mein Vater eine Studentenwohnung finanziert in Stuttgart.
Nett von ihm.
Das war ganz nett von ihm, aber der wollte ja auch, dass ich studiere. Und dann habe ich studiert und ich habe das auch ernsthaft betrieben. Allerdings in den ersten 3 Wochen, als die vorbei waren, war ich erstmal auf Tournee 3 Wochen mit Sinner. Und kam dann zurück und hatte natürlich Mathe, Statistik in dem Studium, hatte keine Ahnung von nichts. Hatte nette Studenten, Mitstudenten, die mir geholfen haben, die ersten Scheine zu machen. Aber es war so das Problem, immer wenn ich studiert habe, gelernt habe, habe ich gedacht, Mist, ich will eigentlich Gitarre üben. Und wenn ich Gitarre gespielt habe, habe ich mir gedacht, Mist, ich muss eigentlich lernen. Und dieser Konflikt, dieser Zwiespalt, der hat mich tatsächlich fast umgebracht.
Mhm.
Und das war die Erlösung, als dann Udo Dirkschneider anrief und sagte, hier, ruf nach Rheinland.
Genau, aber vorher waren Sie noch mit Sinner auf Tour.
Vorher war ich
und
mit
da hatten Sie diesen Moment.
Sie mit Sinner auf Tour und das war relativ professionell. Das heißt, da war ich zum ersten Mal mehrere Wochen in einem Tourbus, spielten Konzerte in ganz Deutschland und es gab nicht viel Geld dafür, aber immerhin gab es Spesen, man musste für sein Essen nicht sorgen und das war schon ein professioneller Rahmen, den ich vorher so nicht kannte, wo ich dachte, okay, das geht, das könnte gehen und die Hallen waren voll, war gut besucht, wir haben gute Reaktionen bekommen und da habe ich natürlich ein bisschen auch noch mehr Blut geleckt, gesagt, das will ich noch mehr haben.
Mhm. Und dann kam dieser besagte Anruf und dann kam auch tatsächlich noch mehr, weil dann ging es zu einer Band, die auch noch ein bisschen ein größeres Renommee hat. Was ist da passiert?
Ja, es gab diese deutsche Heavy-Metal-Band Accept, die international sehr erfolgreich war damals, heute auch noch. Und Udo Dirkschneider war das gesangliche Aushängeschild. Und er hat sich von der Band getrennt und hat gesagt, ich mache jetzt meine eigene Band und suchte sich Musiker, deutsche Musiker. Und ich hatte das Glück, da mit in die Auswahl zu kommen, hab dort vorgespielt und Dirk Schneider hat gesagt, du bist der Mann. Bist zwar Schwabe, aber du bist der Mann.
Darfst trotzdem kommen.
Darfst trotzdem kommen.
Genau, und dann ging es ja erst so richtig los für Sie, da wollen wir gleich noch drüber reden, haben jetzt aber nochmal was ganz anderes, denn vorhin haben wir ja Sass gehört vor den Nachrichten und das war ein Musikwunsch, den Sie tatsächlich mitgebracht haben und Sie haben jetzt auch was für uns mitgebracht, was so gar nichts mit UDO und gar nichts mit Metal zu tun hat.
Nein, es ist jetzt ein Song, den ich nachspiele mit meiner Dortmunder Band. Ich habe noch ein Projekt in Dortmund, jetzt aktuell Soul Jazz, für alte Männer nennen wir das, rein instrumental. Und da spielen wir mit einem wunderbaren Saxophonisten und wunderbaren Musikern, alles Profis, so Hits, Soul Jazz Hits der 70er, 80er nach. Und das ist für mich was ganz anderes als einziger Gitarrist. Da geht es nicht immer nur um höher, schneller, weiter, lauter, sondern richtig um schöne Musik.
Da müssen wir jetzt kurz durchatmen und jetzt nochmal hin zu einer ganz anderen Musikrichtung gehen, nämlich zum Heavy Metal. Lange Haare, wehende Mähne, weiße Gitarre, Pose auf der Bühne. So sah Matthias, genannt Don Deed, Ende der 80er Jahre aus. Kaum zu glauben, dass er heute hochseriös im Sakko hier als Anwalt vor mir sitzt. Das ist sowas, müssen Sie sich wahrscheinlich ständig anhören, ne?
Sowas kommt immer wieder. Als ich damals aufhörte und anfing, Jura zu studieren, da haben viele Leute gesagt, wie kannst du das machen? Wie kannst du dein Talent wegwerfen? Wie kannst du jetzt sowas Trockenes wie Jura machen und nicht mehr Gitarre spielen? Das ist doch schlimm. Aber ich habe immer gesagt, es geht. Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann geht das. Und mir hat es tatsächlich auch 20 Jahre nicht gefehlt.
Apropos Talent, als talentierter junger Musiker mit besagten wehenden langen Haaren, da waren Sie tatsächlich auch mal hier im Studio, nämlich bei meinem unglaublichen Kollegen, der ja leider nicht mehr aktiv ist, bei Matthias Holtmann.
Ja, das stimmt, das ist 83 war das, Südfunk Stuttgart Nachwuchsfestival, das war auch der Startpunkt überhaupt, dass wir mit der Band Gravestone damals aus Ulm vom Land überhaupt so ein bisschen über die Grenzen erstmal wegschauen konnten. Ja, und das war eine große Chance. Der Südfunk Stuttgart hat Nachwuchsfestival gemacht. Wir waren im Finale, durften in der Hans-Martin-Schleyer-Halle spielen mit 9 anderen Bands. Das war dann die Endausscheidung dieses Nachwuchstalentwettbewerbs sozusagen. Wir haben natürlich, wie man hier so schön sagt, völlig abgelost dann. Waren, glaube ich,
nicht gewonnen.
Nee, natürlich nicht gewonnen. Ja, wir waren 7. oder 8. oder 9., ich weiß nicht mehr genau. Es war aber nicht so schlimm, weil die richtigen Leute damals haben uns gehört und gesehen. Das wurde im Fernsehen übertragen. Es gibt auch noch bei YouTube alte Aufnahmen. Die Jungs, ich mit 19 auf der Bühne, wie ich das sehe, da graust mir. Aber irgendwie ist es witzig und wir haben dann einen Plattenvertrag bekommen.
Ja, aber wenn Sie, genau, also Plattenvertrag war das Ergebnis. Bei Matthias Holtmann in der Sendung zu sein, war bestimmt auch toll. Sie haben mir vorhin erzählt, wie er da mit seinen Plattenspielern war und es auf Punkt abspielen musste. Das können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen, wie das war. Und Matthias Holtmann ist ja wirklich für alle Radiomenschen hier im Süden ein Riesenvorbild gewesen. War damals auch ein bisschen Star, oder? Bei dem zu sein.
Der war der Star, nicht wir.
Ja, aber Sie haben das erste Mal so ein bisschen dann Berührung gekriegt mit dieser etwas höheren Luft, sage ich mal.
Mit der höheren Luft, ja, und mit der Medienwelt und mit dem Mediengeschäft und auch mit dem, was man so gemeinhin als Business bezeichnet. Ja, wo Menschen arbeiten in einem Bereich, der bisher für uns immer nur Hobby und Spaß war und von den Eltern belächelt wurde. Ja. Mhm. Da gab es Leute, die das ernsthaft machen, damit Geld verdienen. Und das war auch so ein Punkt, wo ich wusste, okay, das geht. Mhm. Ja. Und da kann man, wenn man ernsthaft das betreibt, vielleicht sogar Erfolg haben. Also auch ich.
Und Sie sind dann irgendwann, als dann UDO, also der Udo Dirkschneider kam und Sie die Band geholt hat, dann gingen Sie auch richtig seriös ins Studio und haben dort dann auch richtig Platten eingespielt. Das hatten Sie ja mit den anderen Bands auch schon gemacht. Gab es dann da, als es zu UDO ging, dann irgendwie ein anderes Niveau, wo Sie gesagt haben, wow, jetzt habe ich hier aber Entourage, jetzt habe ich hier jemanden, der meine Gitarre stimmt.
Jein, also jemanden, dem meine Gitarre stimmt, hatte ich nicht, aber es war natürlich eine andere Liga der Tonstudios, ja, Dirks Studios in Stommeln, eigentlich das, eins der Tonstudios in Deutschland, in dem die Scorpions aufgenommen haben, in dem Harry Belafonte mal aufgenommen haben, Mother's Finest, also Stars der Welt, ging dort ein und aus und dann auch wir, das war schon erstaunlich und die Produktion mit einem englischen Produzenten, das war eine ganz andere Liga als zum Beispiel jetzt die Spiegelstudios in Kirchheim Tech oder so. Ja.
Die kennen Sie auch.
Ja, selbstverständlich. Da haben wir die Gravestone-Platten aufgenommen.
SWR1, Leute. Matthias, genannt Don. Deed ist im Studio und richtigen Heavy-Metal-Fans brauche ich jetzt schon gar nichts weiter mehr zu erklären. Die wissen, wer da ist. Er war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wirklich mal dick im Geschäft, was Heavy-Metal betrifft und hat in der Band UDO gespielt. Und die klingt ungefähr so. Jetzt eine Triggerwarnung schicken müssen, Herr Diet. Das ging jetzt auch ganz schön nach vorne gleich.
Ja, das kam mir irgendwie bekannt vor.
Ja, das waren Sie.
Ja, das war ich, in der Tat. Ja, mit der Band. Hart, laut und gerecht, wie ich immer sage.
Okay, immer noch so ein Feeling, was Sie mit rübergetragen haben in die Neuzeit, sage ich jetzt mal.
Ja, also wenn ich diese Musik höre und wenn ich meine eigenen Platten höre, was wie gesagt nicht so häufig ist, aber dann kommen ganz viele Erinnerungen und dann merke ich irgendwie, wie war das damals und und es war auch schon, also ich muss dann manchmal sagen, wir waren eigentlich ganz schön gut.
Wir waren ganz schön gut. Eigenlob stinkt ja, aber der Erfolg hat Ihnen ja recht gegeben. Es gab ja so einen Moment, wir hatten vorhin ja schon drüber gesprochen, Sie waren dann erst bei Gravestone in Ulm, dann bei Sinner in Stuttgart. Es waren jetzt Bands, die waren noch nicht ganz so bekannt. Dann ging es aber schon auf die größeren Bühnen. Gab es dann irgendwann mal so dieses richtige Rockstar-Leben? Haben Sie da was von mitgekriegt oder würden Sie da sagen, ich habe das damals gar nicht so gefühlt?
Also Rockstar-Leben, was stellt man sich darunter vor? Frauen, Geld ohne Ende, Exzesse. Koks, dicke Autos, ja, und
Leute,
nur
Party. Leute, die einem die Sachen rübertragen und so.
Das gab es sicherlich, auch bei Bands, mit denen wir zusammen gespielt haben. Guns N' Roses waren da sicher auf einer ganz anderen Ebene. Für uns war das eigentlich nicht so sehr. Der Schwab ist ja auch eher bescheiden. Also mit Drogen haben wir es nicht so gehabt. Ich habe Dinge in Garderoben gesehen auf den Tourneen, von denen möchte ich heute nicht näher berichten. Aber wir haben eigentlich auch nur deshalb so, und Udo ist heute ja noch unterwegs mit 70 Jahren und das geht eigentlich auch nur dadurch, dass man sich körperlich fit hält. Und wenn man das, was Sie jetzt als Rockstar-Leben skizziert haben, durchdekliniert, dann kann man das nicht machen.
Da gibt es ja auch Beispiele für.
Es gibt Beispiele dafür, es gibt Beispiele dagegen. Ozzy Osbourne zum Beispiel lebt immer noch. Mhm. was ein großes Glück ist, auch schon nach dem, was wir damals erlebt haben, Ende der 80er mit ihm auf Tournee, sind Konzerte ausgefallen, wo man den Leuten dann erklären musste, dass irgendein Flieger nicht kam oder sonst irgendwas. Wir wussten natürlich, was wirklich war, denn er war schlichtweg am Abend vorher zu tief in Welten, aus denen er nicht rechtzeitig wieder zurückkam.
Mhm. Und wie haben Sie das kompensiert dann damals? Mussten Sie dann länger spielen?
Ich erinnere mich an einen Auftritt in der Schweiz, das war, glaube ich, in Luzern, wo die ganze Ozzy Osbourne Band auf der Bühne stand, nur Ozzy selber nicht. Und sie sagt, signalisiert uns immer, spielt mehr. Und wir haben aus unseren 45 Minuten dann plötzlich fast anderthalb Stunden gemacht. Aber die Zeit hat auch nicht gereicht, er hat es nicht geschafft. Und dann musste man ganz schnell aus der Halle verschwinden.
Aber Ozzy Osbourne und Guns N' Roses auf Tour, also bei aller schwäbischen Bescheidenheit, das ist schon was. Also mit Guns N' Roses waren Sie wo auf Tournee und wie war's? Da wollen wir jetzt aber mal was hören.
Also man muss das vielleicht ein bisschen gerade rücken. Wir waren ja Vorband. Also wir waren quasi Opening Act in den USA mit Guns N' Roses. Und das war Ende der 80er, als Guns N' Roses gerade begann. Da ging das gerade für die so los, das explodierte. Und wir haben einen Teil der Tournee, die für die ein Jahr dauerte, mitgemacht. Und da war natürlich alles dabei, was man sich so vorstellt, mit großen Stretch-Limousinen durch die Gegend fahren und in großen Hotels. Und wenn man an den Hotels ankam, waren Horden von Fans und Guns N' Roses Fans und Axl Rose hier und Slash da und so. Und das war in Amerika dann zu sein und das mitzukriegen, das war eine ganz tolle Erfahrung. Also das war schon enorm. Und Axl Rose ist tatsächlich... ich will es mal vorsichtig ausdrücken, der schwierige Mensch.
Ich wollte gerade sagen, also Abendessen mit Slash, Frühstück mit Axl Rose, kann ich mir das so vorstellen? Haben Sie das gemacht?
Nein, das nicht. Wir haben natürlich getrennte Hotels gehabt. Ja. Die Guns N' Roses Band war separat unterwegs. Manchmal hatten wir dieselben Hotels, aber wir haben mit denen nicht gefrühstückt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben hier und da mal in einer Hotelbar gemeinsam Jam-Sessions gemacht. Da war aber Axl Rose nie dabei, denn der hat immer seine eigene Welt gefahren. Ich habe ihn erlebt, wie er hinter der Bühne mit Oliven rumgeschmissen hat und solche Dinge. Also ein richtiger Choleriker. Das war nicht so angenehm. Die anderen Musiker der Band waren sehr angenehm. Slash war total angenehm. Also wir haben in der Hotelbar lustig rumgejammt und viel Spaß miteinander gehabt.
Ist immer noch ein netter Kerl, ne? Wenn man den heute so sieht.
Ich glaube schon. Ich habe jetzt keinen Kontakt zu ihm, ja, aber der macht seine Sache, glaube ich, richtig gut.
Matthias Diet in SWR1. Leute, es gibt richtig amtliche Rockstar-Bilder von Ihnen. Ich halte mal so eins in die Kamera. Sehen kann man das jetzt nicht. Da haben Sie wirklich wallendes, langes Haar, so eine weiße Gitarre. Und die Posen gingen auch gut mit Udo. Ich nenne es jetzt einfach mal Udo. Eigentlich heißt es ja UDO, da lief es richtig gut. Sie haben 4 Alben mit der Band eingespielt. Aber dann irgendwann nach dem 4. Album, 91, ist da irgendwas passiert? Gab es da einen Wendepunkt?
Ja, da gab es in der Tat einen Wendepunkt. Das Thema UDO und Heavy Metal der 80er, so wie wir das gemacht haben und empfunden haben, das war eigentlich auserzählt zu dem Zeitpunkt. Da war so ein großer Umbruch in der ganzen Rockszene. Es kamen die Bands aus Amerika, die Grunge-Welle kam auf. Ja, wir waren ja noch welche mit langen Haaren und das musste immer rasiert sein. Ja, ich weiß nicht, wie der Udo sagte, du bist schlecht rasiert heute auf der Tournee und solche Sachen. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Die Grunge hatten auch lange Haare.
Ja, und die Grunge kamen und haben das alles auf den Kopf gestellt. Die hatten kurze Haare, Bärte, Baumwollhemden und alles. Und
mit 3 Akkorden.
Bitte?
Mit 3 Akkorden haben die alles
mit weggefegt. 3 Akkorden, ja, Nirvana und sowas, das war ein ganz anderes Lebensgefühl. Es war eine andere Generation, da hat sich viel geändert. Ich selber, auch wenn ich jetzt mir ganz viele Feinde mache, ja, kann mit Nirvana nichts anfangen. Also mir gibt das nichts. Ich respektiere das, was die gemacht haben und sehe auch, wie erfolgreich und was für einen großen Impact die hatten. Aber mir gibt das nichts. Ich habe da keine Freude an der Musik, aber das spielt auch keine Rolle. Letztlich war das für uns der Zeitpunkt, da geht's jetzt nicht weiter.
Aber kann das sein, dass diese Zeit Sie damals, also vielleicht heute nicht mehr so mitnimmt, weil es damals für Sie vielleicht so ein Misserfolg dann auch darstellte, weil eben Heavy Metal dann plötzlich so im Schatten stand?
Für mich stellte sich eigentlich persönlich die Frage, was mache ich jetzt? Wir haben dann mit Udo, der Plattenvertrag wurde nicht verlängert. Wir waren dann auf der Suche oder hätten uns einen neuen Plattenvertrag suchen müssen. Es gab ein bisschen Spannungen auch in der Band und der große Bruder Accept war schon wieder sich am Reformieren. Ja, die haben sich ja dann wieder zusammengetan, baggerten am Udo herum, ob er wieder dahin geht. Und so ist es letztlich dann auch gekommen. Und für mich war klar, das passiert alles ohne mich. Und dann habe ich für mich selber entschieden, jetzt höre ich auf mit der Musik. Ich bin jetzt 26 und bin an dem Punkt, weiter geht's im Moment für mich nicht. Und dann habe ich Jura studiert.
Das ist eine Entscheidung, die aus der damaligen Sicht bestimmt genauso extrem war, wie man sie jetzt auch heute empfindet. Also ein langhaariger Metal-Gitarrist, der dann plötzlich zum Rechtsanwalt wird. Oder ist das alles gar nicht so krass? Mache ich das gerade viel schlimmer als es oder viel größer als es eigentlich ist?
Naja, beides bin ich. Und ich habe für mich die Entscheidung so getroffen und beides macht mir Spaß und beides war richtig zu der jeweiligen Zeit. Also mir fiel das sicherlich nicht so schwer, wie viele Leute dachten, dass einem sowas schwerfällt, weil es natürlich viel von Äußerlichkeiten abhängt. Für mich war wichtig, aus meinem Leben was zu machen. Und ich habe nicht so viel Vertrauen in mein eigenes Talent gehabt, dass ich gesagt habe, mit 27 oder 26, das reicht jetzt für den Rest meines Lebens als Profimusiker. So wie es am Anfang die Welt war, wo ich kapiert habe, man kann professionell Musik machen, so hatte ich dieses Vertrauen dann an dem Punkt in mich selber ein Stück weit verloren.
Ja, aber Jurastudium, das ist ja dann gleich wirklich was, wo man dann auch reinstecken muss. War es nach ein paar Jahren auf Bühnen und unterwegs auf Tournee mit lauter Musikern, war es da schwierig? Haben Sie sich schwer getan an der Uni erstmal?
Ja, klar. Also es war zweischneidig. Ich weiß noch, in der ersten Vorlesung, in der ich saß, mit langen Haaren, Löcher in den Jeans, jeder kannte mich sofort, 700 Jurastudenten, Erstsemester an der Uni Köln. Und da kommt der mit den langen Haaren und den Cowboystiefeln. Aber ich weiß noch, wie ich da saß und in der Vorlesung, das, was der Professor erzählte, habe ich aufgesogen wie ein trockener Schwamm. Nach Jahren irgendwie mit Bands und auf Tour und mit Heavy Metal und allem plötzlich so eine intellektuelle Klarheit zu erleben, das war für mich, es war unvorstellbar. Es hat mich total angefixt und ich fand das ganz großartig. Ich wusste, da bin ich richtig. Das war also gar kein Problem mehr.
Also auf Tour war es ein bisschen intellektuell unklar?
Na, sagen wir mal so, als Musiker, ich will jetzt nicht sagen Musiker, auf Tour verbringt man den meisten Zeit des Tages mit Warten. Ja? Und man kann auch nicht 8 Stunden am Tag schlaue Bücher lesen. Jedenfalls nicht auf Tour.
SWR1 Leute mit Matthias Diet, früher mal Heavy-Metal-Gitarrist und zwar in Vollzeit und heute Rechtsanwalt, auch in Vollzeit. Von ihm stammt folgendes Zitat: Ich liebe Gitarren über alles, dennoch hatte ich nach meiner intensiven Heavy-Metal-Zeit fast 20 Jahre lang keine Gitarre mehr in die Hand genommen. Herr Diet, warum nur?
Keine Lust. Ich habe 20 Jahre tatsächlich so gut wie nicht gespielt. Mit einer Ausnahme, wir haben mal so ein Konzert mit der Schülerband als ältere Herren da mal aufgesetzt, aber sonst gab es da nichts. Das liegt vielleicht daran, dass ich mich mit der Entscheidung, Anwalt zu werden, für einen ganz anderen Lebensstil oder eine ganz andere Lebensart entschieden habe. Und mein Credo war immer, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig und zwar zu 100% und nicht so mal ebenso. Und viele haben gesagt, ihr macht doch wenigstens nebenher ein bisschen Tanzmusik oder sowas.
Tanzmusik?
Hallo? Tanzmusik? Ich? Tanzmusik? Auf gar keinen Fall. Ich sage, entweder spiele ich das, was ich spielen will, oder gar nicht. Und dann habe ich halt gar nicht gespielt und habe mich auf diese Anwaltstätigkeit konzentriert, meine Doktorarbeit geschrieben, auch inzwischen eine Familie und Kinder mit großgezogen. Und da war nicht viel Platz fürs Gitarrespielen. Ich räume aber ein, ich habe tatsächlich mal im Kindergarten zum heiligen St. Martin Martins Lieder begleitet.
Okay, kriegen Sie geschenkt. Aber die Frage ist, hat es Ihnen gar nicht gefehlt dann in der Zeit? Nein. Also wenn Sie sagen, nee?
Nein, es hat mir nicht gefehlt.
Also das widerspricht ja eigentlich dann der Theorie, zwei Herzen in einer Brust, zwei Leidenschaften zur selben Zeit. Auf der einen Seite die Juristerei als Karriere, als Lebensaufgabe, auf der anderen Seite Musik, welche auch immer, in Ihrem Fall Heavy Metal, hat dann doch nicht so gut beides gleichzeitig funktioniert.
Zu der Zeit nicht. Also das eine Herz hat geschlafen. Irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht warum. Aber es hat mir tatsächlich nichts gefehlt. Ich war vollkommen damit beschäftigt, irgendwie die Juristerei und meine Anwaltstätigkeit aufzubauen. Und das hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und wenn ich da auch noch jetzt irgendwie Bands gegründet hätte oder mich damit beschäftigt hätte, wäre zu viel gewesen. Heute ist es anders. Jetzt spiele ich wieder seit einigen Jahren und jetzt schlagen auch wieder beide Herzen. Das ist auch jetzt so, dass ich in meinem Anwaltsberuf, ich weiß jetzt, wie das geht, ja, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, und ich kann mir die Zeit auch nehmen. Ich habe die nette Partner, tolle Partner in meiner Kanzlei. Ich bin ja nicht alleine, wir sind 3 Partner und wir können da auf gewisse Individualitäten sehr respektvoll Rücksicht nehmen.
Also Sie mussten sich da eine Zeit lang konzentrieren, kann man ja auch nachvollziehen, ist ja nicht ganz anspruchslos, auch das Studium, der Weg dorthin. Sie haben dann auch promoviert, sind inzwischen spezialisiert auf Urheberrecht und Medienrecht. Was macht man da im Groben? Können Sie es mal kurz beschreiben?
Also ich berate viele Wirtschaftsunternehmen und Verbände in allen Bereichen des Urheberrechts, wobei sich das hauptsächlich auf Lizenzverträge und Vertragsgestaltungen national wie international bezieht. Ich führe auch Prozesse, ich habe Künstler, ich berate auch Urheber, im Bereich mit Verwertern. Ja, urheberrechtliche Nachvergütung ist ein großes Thema bei mir, einige Verfahren geführt. Und ich liebe diesen Ausgleich, einerseits Wirtschaftsunternehmen zu haben, wo es ganz klar ist, was die Zielrichtung ist. Und da ist nicht viel mit Kreativität und Kunst. Und auf der anderen Seite aber auch Künstler zu haben, Musiker, aber auch andere Künstler in ihrer Vertragsgestaltung, in den Fragen, wie sie aus einem Vertrag rauskommen oder in einen anderen Vertrag rein. Taugt der Vertrag was? Ist das Angebot gut? Ja oder nein? Mhm. Und das macht mir also wirklich großen Spaß.
Sind Sie denn auf der Ebene dann irgendwann auch wieder über die andere Richtung mit der Musikindustrie in Berührung gekommen?
Mit der Musikindustrie ja, indem ich teilweise auch Verträge verhandelt habe. Ja, ja, absolut. Aber für mich selber, doch in der Tat habe ich sogar Vertrag verhandelt für den Udo.
Ja?
Tatsächlich, ja.
SWR1, Leute, mit Matthias Diet. Und jetzt musste ich gerade so stocken, denn ich habe hier die Mails unserer Hörerinnen und Hörer vor Augen. Die schicken hier Grüße. Das sind teilweise Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter von Matthias Diet. Zum Beispiel Siegbert Deiß aus Aalen, der schreibt Grüße. Der hat in 86 mit Matthias Diet studiert in Hohenheim und dann auch sogar mal bei ihm übernachtet. Und dann haben sie auch zusammen 23. Geburtstag gefeiert. Und der sendet also ganz liebe Grüße und freut sich, dass aus dem Don heute ein Doktor geworden ist. Und Alex Eberlein aus Schweigheim, der sagt, tolle Sendung, Erinnerung pur. Ist das so für Sie was Sie sagen, oh, ständig muss ich mich erinnern an diese Zeit? Ist das Erinnerung für Sie eher was Schönes oder was, wo Sie sagen würden, das will ich eigentlich gar nicht mehr?
Also erstmal schöne Grüße zurück. Das finde ich ja total nett, ja, dass sich Leute so erinnern. Es war eine prägende Zeit. Ich erinnere mich eigentlich gern damit, aber ich beschäftige mich nicht den ganzen Tag mit Erinnerungen. Ja, also so ein Event wie heute ist es wieder ganz schön, mal ein bisschen drin zu graben. Auch wenn man sich ein paar Gedanken macht oder ich mir ein paar Gedanken mache. Es ist immer schön, aber man kann natürlich nicht alle Menschen, denen man im Leben begegnet, in einen großen Sack packen und mitnehmen. Ja, das geht einfach nicht. Und manchmal kommen dann auch Menschen und sagen, Mensch, weißt du noch? Und nee, ich weiß nicht mehr.
Sie haben da noch jemanden, der Randolf Gessler aus Marbach, der hat sogar ein Bild geschickt mit Ihnen und Udo Dirkschneider und ihm als, wie er selbst sagt, kleiner Rockfabrik-Live-Schreiberling im Longhorn in Stuttgart bei einem Konzert. Sehr schönes Bild, kann ich jetzt nicht zeigen. Gehen wir mal ins Jetzt und in die Zukunft. 20 Jahre lang lag die Gitarre beiseite im Koffer oder hing an der Wand oder wo auch immer. Jetzt haben Sie es wieder in die Hand genommen und machen wieder einiges. Sie haben so ein kleines Flamenco-Projekt, wo Sie so ein bisschen Fusion machen und sind sogar mit dem Udo wieder zugange.
Ja, in der Tat. Irgendwann ging es nicht mehr. Ich musste dann doch dann wieder spielen, beziehungsweise es war so eine Initiative eines Freundes über den Kindergarten meiner Tochter, der Flamenco-Gitarrist ist, und dem habe ich irgendwann mal meine kleine Gitarrensammlung gezeigt. Und er sagte, das kann doch nicht wahr sein. Jemand, der solche Gitarren zu Hause hat, der kann doch nicht spielen. Da habe ich gesagt, doch, ich habe keine Lust und so weiter. Dann sagt er so, das reicht jetzt, du fängst jetzt an, du spielst mit mir und wir machen Flamenco. Flamenco, sage ich kann kein Flamenco spielen. Sagt er, doch, das lerne ich, das zeige ich dir und wir machen dies und das. Und der hat mich dann tatsächlich darauf gebracht und ich habe mir eine bestimmte Gitarre gekauft. Das war auch noch so eine Initialzündung und die hat mich dann wieder zurückgebracht und mir den Spaß wieder vermittelt und so fing das wieder an.
Ich würde ja liebend gerne nach der Gitarre fragen, aber den Gitarrentalk, den ersparen wir unseren Hörerinnen und Hörern natürlich. Jetzt vielleicht an der Stelle, dann wird es ein bisschen speziell. Aber wenn man mal so reinschaut, also Sie sind jetzt ein bisschen wieder mit drin, sehen es jetzt aber wahrscheinlich, würde ich jetzt mal voraussetzen, als Hobby. Sind Sie auch manchmal froh, denn die Musikindustrie hat sich ja wahnsinnig verändert, seit Sie nicht mehr professionell dabei sind.
Ja, der ganz fundamentale Wandel liegt vor allem daran, dass die Musiker heute durch Live-Konzerte Geld verdienen und nicht mehr durch CD- oder Tonträgerverkäufe, wie das noch zu meiner Zeit war, als es noch kein Internet gab. Und das ist einerseits gut, andererseits schlecht. Die Pandemie ist eine Katastrophe. Wir selber mit Gravestone haben Konzerte gespielt 2019, die jetzt verschoben wurden und jetzt stattfinden in den nächsten Monaten. Ich kenne ganz viele Profimusiker, die wirklich durch eine harte Zeit gegangen sind, weil sie nicht live spielen konnten. Gleichzeitig haben wir die Konzerne Spotify, Apple Music und so weiter, die Streamingdienste, die Abo-Dienste, die Musik eigentlich ausschlachten. Und bei den Komponisten und Musikern bleibt da sehr, sehr wenig hängen, was eben dann durch Live-Konzerte kompensiert werden muss. Und jetzt kommt noch dazu, durch die Inflation und die gestiegenen Kosten und das fehlende Personal werden Tourneen noch viel teurer, was vielen auch das Genick bricht. und es sehr schwierig macht. Und da bin ich dann in der Tat ein bisschen froh, dass ich darauf nicht angewiesen bin, tatsächlich jetzt als Musiker ums Überleben zu kämpfen.
Sie haben zwei Kinder, die sind 15 und 19, habe ich es richtig gesagt?
Ja.
Und ich gehe nochmal so zurück zum Schluss auf diese Doppelherz-Geschichte, zwei Herzen in einer Brust, auf der einen Seite der Rockmusiker, auf der anderen Seite der seriöse Anwalt. In welchem Geist werden die erzogen? Wie werden die fit gemacht für die Zukunft? Was sagen Sie denen?
Also die sind beide keine Musiker, ja, wobei mein Sohn ein bisschen spielt und sehr großes Talent hat, aus dem er aus meiner Sicht mehr machen könnte. Aber das ist ein Talk, den, glaube ich, alle Eltern mit ihren Kindern haben. Was gebe ich denen mit? Ich gebe denen mit, findet heraus, was ihr gut könnt, findet es allein heraus. Und wenn ihr es herausgefunden habt, dann macht es mit ganzer Kraft. Und wenn ihr was findet, wofür ihr brennt, so wie ich damals für die Musik gebrannt habe, dann werde ich das unterstützen mit allem, was ich kann.
Und machen Sie das?
Natürlich.
Und das ist Ihr Schlusswort. Vielen Dank, Matthias Diet, für Ihren Besuch in SWR 1, Leute. War sehr interessant.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.